Ja, willkommen zurück bei Help Me Find Good Coffee. Wir sind heute in Wiesbaden und sitzen hier mit der Anna von, wie heißt ihr? Maldana Coffee Roasters. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich das Interview heute mal ein bisschen starten will mit so einer Frage, die ein bisschen Bezug nimmt auf so eine Thematik, die wir in den letzten Folgen mal hatten. Und zwar, wo die Reise mit dem Kaffee hinging, ja, und da wurden schon fast ein bisschen depressiv, weil wir das Thema Klimawandel dann mit reingenommen haben und ob es den Kaffee jetzt dann wirklich irgendwie mal an Kragen geht. Dann hatten wir so das Thema mit F1 Hybrid, ja, also wenn jetzt sozusagen die EU schon Gelder rausgibt, um irgendwie nicht das Klima zu retten, sondern den Kaffee zu retten, ja, also man geht ins Labor und versucht da was. Und ich habe gehofft, dass du uns jetzt irgendwie oder ihr uns ein bisschen Hoffnung machen könnt, ja, wo die Reise mit dem Kaffee, weil Yusha hat berechtigterweise gesagt, finde ich auch eine gute Aussage, hat gesagt, also wenn es nur noch Hybrid oder gar keinen Kaffee, dann lieber gar keinen Kaffee, ja, weil das ist uns so ein bisschen, ja, aber du kannst uns ja gerne mal damit auf, weil ihr seid ja da auch ein bisschen in dieser Thematik mit Fairtrade, ihr seid bei den Bauern dort. Vielleicht ist es mal ein guter Einstieg, wo du uns vielleicht was dazu sagen kannst. Wie da euer Ansatz ist.
Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Okay. Schwierige Frage oder eine sehr interessante Frage. Was man ja im Moment viel hört, ist auf jeden Fall das Thema Robusta, gerade auch für den Klimawandel, weil Robusta halt eben, wie der Name schon sagt, sehr robust ist und einfach eben nicht so zimperlich wie ein Arabica, der ja einfach viel anfälliger ist für all diese Kaffeekrankheiten. Ja, und generell ist es ja beim Robusta auch so, dass man jetzt immer mehr vom Thema Feinrobusta hört, also eben Robusta, der eben höher als 1000 Meter anwächst, der dann schon auch mehr Aromen hat, wie jetzt ein kommerzieller Robusta, oder ein Robusta, den man so kennt. Natürlich allein schon wegen der DNA vom Robusta, dass der eben nur 22 Chromosomen hat und nicht 44 wie beim Arabica, kann der natürlich nicht so aromatisch sein wie ein Arabica. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo es so in Zukunft hingeht. Und klar, ich meine, Hybriden gab es schon immer. Ne? Also man hat ja immer versucht, verschiedene Varietäten daraus Hybriden zu machen und die dann eben für das jeweilige Land, wo der Kaffee herkommt, eben anzupassen. Und deswegen glaube ich schon auch, dass das ein Thema sein wird in der Zukunft, was auf jeden Fall immer mehr Wichtigkeit bekommt.
Ja gut, ich meine, wahrscheinlich haben wir so bei Hybrid haben wir natürlich in der Landwirtschaft, ist es ja schon ein bisschen, ja, ich will es nicht, ob man es jetzt pervers nennen will, aber wenn man so, man hat so diesen indischen Bauern im Kopf so, ja, der dann irgendwann nicht mehr aus seinen eigenen sozusagen Pflanzen wieder was Neues pflanzen kann, sondern abhängig ist davon, immer zum Händler zu gehen, um das Saatgut zu kaufen. Ja. Mhm. Und ja, gut, beim Kaffee ist es natürlich aber auch ein bisschen anders, weil Kaffee ist ja auch ein Baum. Das ist ja jetzt nicht sozusagen eine Ernteperiode, ist ja da jetzt nicht sozusagen jedes Jahr ein neuer Baum oder sowas.
Mhm, ja,
sind wir da schon ein bisschen anders unterwegs. Ne? Mhm. Ja, und was wir in dem Zusammenhang, ich habe jetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe auf eurer Seite, ihr seid auch nicht hinter sozusagen dahinter, euch irgendwie die ganzen Zertifikate irgendwie an die Wand zu nageln mit Bio und Fairtrade und was weiß ich was. Da waren wir auch schon mal in der Folge, ob das irgendwie dann einfach nur noch so ein erkauftes Ding ist, wo die Leute dann das unbedingt draufstehen haben.
Weil es halt Geld kostet Geld, ne?
Also, kostet euch Geld, oder? Und kostet den Hersteller auch Geld, ne?
Kostet auch nicht gerade wenig Geld. Also man macht einmal die Zertifizierung und dann muss man aber wieder jedes Jahr neu dafür zahlen. Und das können sich viele Farmer nicht leisten, die wenigsten tatsächlich, weil Viele Farmer zum Beispiel haben wir einen Kaffee aus Kenia, der kommt von einer Kooperative mit über 650 Farmern. Und wenn jetzt jeder von denen ein Zertifikat macht, plus wir auch nochmal, dann wird es ganz schön teuer insgesamt. Ne? Und viele Farmer können sich das halt auch gar nicht leisten. Und zum Beispiel auch in Kolumbien, da arbeiten wir sehr viel mit zusammen. Und die meisten unserer Farmer, die arbeiten in Permakulturgärten. Das heißt, die setzen sowieso schon auf biologische Anbaumethoden, haben aber eben einfach diese Zertifikate nicht.
Ja, eben, das ist ja ein Handel, ja, mit einem Stempel. Aber es ist klar, wie der Konsument so tickt, das ist ja wie mit Bio heutzutage. Ne? Mhm. Man geht in Aldi und wenn man jetzt ein guter Aldi-Kunde sein will, dann ein bisschen sich abgrenzen vom ganzen Billigprodukt, dann geht man halt zum Aldi und holt das Bio-Produkt. Ne?
Mhm. Klar, ich kenne es ja auch von mir selber. Also wenn ich einkaufen gehe, dann greife ich auch zu Bio, obwohl ich eigentlich auch genau weiß, was eigentlich dahinter steckt. Aber trotzdem, also man kennt ja einfach man weiß ja, wie man Kaufentscheidungen auch einfach trifft. Mhm. Und
Das war jetzt aber bei euren Kunden jetzt noch nie Thema. Ihr erklärt es quasi. Mhm. Ich meine, klar, wenn man auf die Webseite geht, hört man das natürlich. Aber ansonsten müsst ihr das immer wieder, wird das zum Thema gemacht von den Kunden? Warum habt ihr auch Bio-Kaffee oder so zum Beispiel?
Ja? Ganz oft, ganz oft kommen Leute zu uns rein und fragen, wie ist es denn mit der Bezahlung der Farmer? Habt ihr Bio-Kaffees? Die wundern sich dann natürlich, warum ist der Kaffee so teuer, verstehen es meistens nicht, weil es ist ja jetzt erstmal kein Siegel drauf. Mhm. Wir arbeiten halt sehr viel mit Transparenz. Bei uns auf jeder Kaffeepackung steht, was wir im Ursprungsland zahlen, also den FOB-Preis, Free on Board, im Vergleich zum Weltmarktpreis, also zu dem Datum, wo wir den Kaffee im Ursprungsland eingekauft haben, und vergleichen das und versuchen halt dadurch die Transparenz zu schaffen oder das Bewusstsein.
Das ist, was wir hier vorne gesehen haben, ne? Bei diesen Flaschen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, genau. Und da versuchen wir halt dadurch die Transparenz eben zu bekommen und die Leute halt damit abzuholen. Aber klar, wenn ich jetzt nicht vorne auf meiner Verpackung direkt ein Siegel habe, was bekannt ist, was die Leute kennen, dann braucht es einfach sehr, sehr viel Arbeit, um das rüberzukriegen. Das nimmt halt einem das Siegel unglaublich gut ab, ne? Weil die Leute wissen, okay, das ist, dem Siegel kann ich vertrauen. So, und das ist quasi, also die Transparenz ist quasi unser Vertrauensbeweis an unsere Kunden und Kundinnen, dass wir eben faire Löhne zahlen.
Ja, und das ist ja klar, weil wenn man jetzt natürlich in Google ist dein Freund, ne, da Bio Kaffee eingibt, dann ploppt ihr dann überhaupt auf?
Oder? Ja, genau. Ja.
Ja, genau.
Meistens nicht, ne? Weil wir es natürlich nicht draufstehen haben. Ja,
klar. Ja. Aber ich finde es eigentlich gut, ne? Weil wir haben es eigentlich auch mal so gehabt. Ne? Wir haben natürlich mal, also wenn man mal in dieses Thema da reingeht, haben wir es einmal angeschnitten oder haben wir es sogar ein bisschen vertieft in einer Folge? Dieser Zertifikathandel ist, da kann man natürlich auch mal, wenn man da mal sich richtig drüber informiert, ist es auch ein ganz schön
saubere
Geschichte.
Ja, vielleicht, so kann man es sagen. Ich glaube schon auch, dass die sich Mühe machen und natürlich auch für ihre Arbeit irgendwie was.
Die Frage ist halt diese Kontrollfunktion. Ne? Ja. Und ich meine, ihr kennt das, in Freiburg gibt es auch so einen Laden, der dann halt einfach sagen kann, hey, wir kennen die Bauern, wir fahren dahin. Also wir kontrollieren dann schon auch selber, wir gucken uns das schon an. Ja? Und wir kündigen uns auch nicht immer so an, dass die jetzt sozusagen alles präparieren könnten, so ja alle Sklavenarbeiter weg und glückliche Bauern schnell auf die Felder oder sowas. Ja.
Das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, wie groß ist die Rösterei, hat sie die Kapazität zu jedem Farmer, mit dem man zusammenarbeitet, weil natürlich haben wir mehr Ursprungsländer als nur eins und wenn wir zu jedem hinfliegen und das wir sind öfters vor Ort, wir waren jetzt gerade erst in Kolumbien, aber natürlich können wir nicht jedes Jahr alle besuchen. Und das ist halt auch viel Vertrauen, was wir halt zu unseren Farmern und Farmerinnen haben. Mhm. Aber genau, das basiert halt auch eben auf langfristigen Partnerschaften. Also wir gucken dann schon, dass wir in jedem Land ein, zwei Farmen haben, mit denen wir halt wirklich eng zusammenarbeiten und denen wir vertrauen und die auch uns vertrauen. Und das ist
Vertrauenssache, ja?
Total,
ja. Also ich meine, ich finde es schön eigentlich, du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ihr müsst die Kunden abholen, ja? Die Leute abholen, ja? Ist auch so. Ne? Man muss sozusagen sein Vertrauen auch irgendwie, ich will nicht sagen erkaufen, sondern, wie sagt man, erwerben. Also man, klar, die kommen hierher, die wollen die wollen guten Kaffee haben. Mhm. Ne? Ja. Die sehen jetzt kein Bio-Zeichen oder Zertifikat, aber...
Ich meine, es steht ja, wir haben, wenn man auf diese Webseiten geht, da steht ja, jeder hat ja diesen Anspruch. Wir sind fair, niemand will ja einen Sklavenkaffee verkaufen, sozusagen. Auf jeden Fall.
Das verkauft sie wahrscheinlich nicht, außer der Preis stimmt.
Ja, aber den gibt es natürlich, diesen Kaffee. Ne?
Total.
Ist ja klar. Ne? Und wenn ich auf eurer Seite das durchgelesen hatte, war das sehr kompakt mit sehr viel Moral.
Ja.
Gespickt, ja. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ja. Wir wollen ja, das war ja auch unser, du hast auch schon mal so halber die Krise gekriegt, so, ich will ja, man will ja Kaffee trinken, man will aber nicht irgendwie so denken, so, Mist, ich trinke jetzt was auf den Leichen oder auf der Qual von Kindern irgendwo in irgendeinem Land. Ja? Ich meine, bei Kleidern ist es uns manchmal auch egal. Ja? Wo fängt man da an und wo hört man da auf? Ne? Man kann man natürlich auch einen Koller kriegen, ja? Wenn man bei allen Produkten. Ne? Aber da es bei uns um Kaffee geht, ist es natürlich bei uns schon auch so, dass wir uns auch gesagt haben, wir wollen einmal einen guten Kaffee, der uns schmeckt, aber wir wollen natürlich auch keinen, wo wir jetzt nicht wissen, wo er herkommt, ne? Oder ob es den Leuten gut geht. Ja.
Und das, was du jetzt auch eben gerade sagst, wir wollen halt Kaffee, der uns schmeckt. Ne? Und das ist auch, was wir ja eben schon mal im Vorgespräch gesagt hatten, wenn der Kaffee mir nicht schmeckt, dann kann ich mich auch nicht überzeugen lassen. Also selbst wenn meine Werte noch so sehr mit der Rösterei übereinstimmt, wenn der Kaffee mir nicht schmeckt, dann kaufe ich ihn halt trotzdem nicht. Und das ist eben, also zuallererst überzeugen wir mit dem Geschmack. Und dann an zweiter Stelle auf jeden Fall dann eben mit unseren Werten. Ne?
Das muss ich auch abholen, ne, mit dem Geschmack.
Und das ist eben,
da wurde ich ja selber abgeholt, sozusagen. Irgendwann gab es einen Punkt, da wurden wir alle abgeholt. Da haben wir gemerkt, ja, es gibt doch noch was Besseres. Also es gibt doch noch Kaffee und Kaffee. Ne? Also es gibt da wirklich...
Weil wir haben ja auch irgendwann aufgehört, wir konnten außerhalb des Hauses dann irgendwann gar keinen Kaffee mehr trinken. Ja? Weil wir gemerkt haben, selbst in Cafés, sogenannten Cafés, hat uns der Kaffee einfach nicht mehr geschmeckt.
Ja,
ne?
Ja.
Und wir haben es sogar so weit gemerkt, dass wir sogar Kaffee aus einem Café gekauft haben und zu Hause den Kaffee besser hinbekommen haben, als die den ausgeschenkt haben, ja? Weil wir einfach dann uns mit mehr beschäftigt haben. Ja?
Das ist halt auch immer, das ist halt auch, glaube ich, etwas in der Gastronomie, was man halt oft sieht, gerade dadurch, dass halt viel Fluktuation, vor allem jetzt auch durch Corona eben stattfindet. Personalschulung ist halt das A und O. Und wenn, da kann ich noch den teuersten Kaffee in meine teure Kaffeemaschine reinmachen, wenn mein Personal nicht richtig geschult ist, dann bringt mir das leider wenig.
So, wir steigen wieder ein. Wir hatten mal kurz Pause gemacht, weil hier die Kunden reinströmten. Ja. War auch interessant. Ja.
Ja.
Da haben wir ausgehört, dass das eine irgendeine Sorte mal länger aus war und die Leute schon hippelig wurden, ja, und jetzt mal so fast schon auf Vorrat kaufen, damit ihnen das nicht mehr passiert.
Ja.
Was ist das für eine Sorte?
Das ist ein reiner Arabica aus Mexiko, von der Finca Fulda. Das ist der Rainer Böhme mit seiner Frau Ibette. Der ist eigentlich aus Fulda, kommt der Rainer, und der ist vor 30 Jahren ist der ausgewandert nach Mexiko und hat da die Finca Fulda aufgemacht. Genau, und von dem beziehen wir den Kaffee.
Okay, und ist an dem warum ist der so beliebt?
Der ist sehr säurearm.
Mhm.
Der wird gerne im Vollautomaten getrunken. Der ist richtig schön nussig, der hat so eine Schokoladennote, aber eher so eine helle Schokolade, also Vollmilchschokolade. Kann man ziemlich gut rausschmecken. Ja, und der ist einfach, ja, säurearm. Und das ist halt, warum die Kunden, die jetzt hier waren, den sehr, sehr schätzen.
Mhm.
Ja.
Weil da kannst du uns ja vielleicht einfach auch mal auch helfen. Also vielleicht ist es auch mein Irrsinn, den du dann folgen musstest, weil ich dir das erzählt habe.
Mhm.
Ich bin irgendwann voll auf Robusta gegangen, weil ich eben Arabica mit Säure immer in Verbindung gebracht habe.
Ja, das stimmt auch. Also Arabica an sich ist aromatischer, hat einfach eine viel größere Vielfalt, allein schon eben wegen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, wegen den Chromosomen. Genau, und der wächst natürlich höher. Das heißt, der hat auch mehr Zeit, Aromen zu entwickeln, als ist der Robusta. Der Robusta wächst ja so unter 1000 Metern.
Mhm.
Das heißt, der produziert auch mehr Koffein, einfach weil er eben mehr Angriff hat. Ne? Also Koffein ist ja ein Pflanzenschutzmittel und unter 1000 Meter gibt es halt mehr Insekten. Und deswegen produziert der Robusta oder die Pflanze selber mehr Koffein. Genau, und je höher der Kaffee wächst, desto länger braucht er einfach. Und desto länger hat er eben auch Zeit, die Nährstoffe vom Boden aufzunehmen. Deswegen ist halt Arabica sehr oft viel aromatischer. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, was die Rösterei daraus macht. Arabica, den röstet man sehr gerne hell als Filterkaffee. Genau, und Robusta, da versucht man dann schon immer so ein bisschen den dunkler zu rösten. Also jetzt normalerweise. Ob wir das jetzt so machen, ist nochmal was anderes.
So, jetzt kommt schon der nächste Kunde. Ja, bedeutet, da ist noch also noch Hoffnung, ja, für uns, ja, weil wie gesagt, ich habe das den Arabica und wir haben uns auch manchmal so schon fast so lustig darüber gemacht, man wirbt ja so viel mit 100% Arabica, als wenn das sozusagen das reicht, um ein Spitzenkaffee zu sein, ja. Mhm. Und darüber habe ich mich so ein bisschen so und auch in der Szene, wenn man so mal im Internet so guckt, da gibt's ja auch viele, die jetzt so sagen so, nee, ey, ich stehe auf meinen Robusta, ja, und aber ist es nicht so, dass das der höhere Robusta-Anteil schon so die mehr Crema erzeugt, die auch säurearm ist, mhm, und so weiter? Ja. Ja. Aber was ich jetzt gerade da war irgendwie das Thema auch empfunden, glaube ich, aber mit der Säure, also ich merke schon, dass ich auch ganz schön damit, mein Magen ganz schön damit zu schaffen hat, mit dem hohen Robusta-Anteil.
Ja. Also Robusta an sich hat eben mehr Chlorogensäuren. Das sind die Säuren, die auf den Magen schlagen. Mhm. Und die Chlorogensäuren kann ich mit einer Langzeitröstung, also mit einer Trommelröstung, abbauen über eine Zeit. Aber das ist halt nicht wie bei einer Industrieröstung, wo ich jetzt mit 1200 Grad die Bohnen durch einen Heißluft, also wie oft das oft gemacht wird, die da durchjage. Da habe ich einfach nicht die Zeit, die ich brauche, um diese Säuren abzubauen. Und das ist halt, warum man halt auch oft diesen Kaffee nicht gut verträgt. Und warum viele halt auch mit Robusta so ein bisschen dann zu kämpfen haben.
Wobei aber, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir sind ja jetzt keine, die jetzt, wir kaufen ja, wenn dann jetzt immer eigentlich bei Röstereien, wo wir so das Gefühl haben, die nehmen sich die Zeit oder das checken wir eigentlich auch vorher ab, dann meinst du, dann sind wir da doch einigermaßen safe.
Ja, also auf jeden Fall
safe. Ich würde mich ganz gerne mal überzeugen, weil du sagst natürlich, dass das Arabica-Kaffee mehr zu bieten hat. Ja? Mhm. Und das, wenn ich das dann höre und sage, ich trinke eigentlich fast oder sehr hochprozentigen Robusta-Anteil, dann habe ich so jetzt so langsam so das Gefühl, so mir entgeht was. Ja. Entgeht mir da was?
Ich würde sagen, ja. Aber ich stehe auch sehr extrem auf sehr helle Röstungen. Das heißt, Säure ist für mich, ich kann Säure sehr genießen.
Okay.
Deswegen schrecke ich da auch nicht vor zurück, dann auch mir wirklich einen Kaffee zu kaufen, wo ich weiß, okay, der zieht mir jetzt auch wirklich, ne? Dann gerade so im Mund so alles weg, wie als würde ich auf einen Center-Shock beißen. Ne? Okay. Also das mag ich schon sehr gerne. Und deswegen würde ich sagen, dir entgeht auf jeden Fall was, weil Kaffee halt so viel mehr kann als jetzt nur robuster Geschmack oder robuster sein.
Ja.
Und
klar, ich bin natürlich auch, muss ich auch zugeben, auch koffeinabhängig. Ne? Also ich merke so, ich habe jetzt vor kurzem Kaffees getrunken, wo nicht so viel Robusta, wo also dann auch noch weniger Koffein drin ist. Und dann merkte ich, in meinem Kopf fehlt richtig was. Ja?
Mhm. Vom Koffeingehalt meinst du jetzt?
Ja, ja. Und das ist dann schon ein Stück weit fast Abhängigkeit. Ja.
Das heißt, deine Toleranz ist auch sehr hoch.
Toleranz, weiß ich nicht. Ich brauche schon irgendwie so auch diesen kleinen Kick. Ja? Ich trinke jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt auch nicht, man kennt ja die Tante Emma, die sozusagen da ihre Kaffeemaschine hat und ein paar Liter am Tag trinkt, aber das ist alles so dünnes Zeug. Ich trinke auch wenig. Ich trinke jetzt 2 oder höchstens 3 Kaffees am Tag. Ja. Mhm. Aber die sind dann meistens, mache ich mir einen doppelten Espresso. Mhm. Ja. Und mache noch ein bisschen Wasser drauf. Also ich mach so einen verlängerten, doppelten Espresso. Ja. Mhm. Du trinkst was? Klassisch Espresso oder mit ein bisschen Milch, ne?
Mhm. Ich bin tatsächlich so ein Milchpuncher. Ja, weil wenn das, zum Beispiel, ich trinke spät abends, bevor ich ins Bett gehe. Mhm. Da habe ich es gerne noch so ein bisschen weicher.
Ja.
Und morgens zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern am Frühstückstisch sitze, da will ich auch nicht gleich wieder los müssen, sondern da sitze ich, bin eher gemütlich da und deswegen. Ja. Aber zwischendurch bin ich dann doch eher auf so einen doppelten Espresso.
Ja, bei uns ist tatsächlich in der Rösterei, wir sind alles Filterkaffeetrinker. Also ich trinke auch schon mal ganz gerne einen Cappuccino. Aber bei uns, dadurch, dass wir halt auch eben begrenzte Öffnungszeiten haben und dann die Espresso-Maschine meistens aus ist, wird bei uns den ganzen Tag eigentlich ein Filterkaffee aufgebrüht. Also dann kommt jemand rein, sagt, habt ihr Lust auf einen Filterkaffee? Dann wird gebrüht und dann wird zusammen getrunken. Und ja, wir haben einfach hier mehr so diese Filterkaffee-Kultur. Ich trinke zu Hause auch gerne mal einen Cappuccino, aber hier, das ist wirklich bei mir irgendwie so örtlich, dass ich hier Filterkaffee und zu Hause dann mehr Cappuccino irgendwie trinke. Das ist auch irgendwie ganz
gut. Also ihr habt ja bestimmt auch, wir haben gerade in den letzten Folgen auch über Filterkaffee gesprochen. Also mein Bruder, der hat sich da auch so ein bisschen reingefutzelt, ja, der hat da verschiedene Techniken ausprobiert, der hat zum Beispiel das kombiniert mit einer French Press irgendwie, dass man das, also vom System her hat er einen Filter, also einen Metallfilter, und brüht es aber erst in einem, also er misst auch alles gut ab und so, hat da seinen Wassereinteil, sein Kaffeemehl und lässt es dann in der French Press sozusagen
sich vermischen,
ziehen, ja,
ohne dass er die runterdrückt.
Genau, der drückt sich runter, sondern kippt es dann praktisch dann um in ein vorgewärmtes oder in einem Wasserbad vorgewärmte Kanne, damit es eben auch diese Temperatur, die über die Zeit, das er zieht, nicht verliert und macht da so ein Ding irgendwie draus. Also da habt ihr bestimmt auch
und der
vielleicht
Filter,
für ihn sogar noch einen Tipp.
Ist der Filter der, du hast gesagt, Edelstahlfilter oder Metallfilter? Ist da ein Filterpapier drin oder filtert er das über diesen Filter, also über
diesen Metallfilter? Also so,
ich glaube, das ist ein Ersatz für einen Papierfilter, oder?
Also so habe ich es auch gedacht, ja. Ich glaube nicht, dass er noch einen extra Papierfilter drauf macht. Das macht er nicht.
Ja. Ja, das habe ich auch schon, also das machen tatsächlich viele, einfach weil French Press hat man ja quasi einen Direktaufguss, ne? Also der Kaffee zieht ja direkt im Wasser und dann habe ich ja so, meistens ist es so ein Metallfilter, den ich ja dann runterdrücke, aber damit kann ich nicht alle Kaffeepartikel quasi rausfiltern. Und deswegen hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, oder ich kenne viele unserer Kunden, die es machen, dass sie das dann nochmal durch ein Filterpapier quasi nochmal absieben oder abfiltern, damit man einfach eben keine Partikel drin hat. Ja, und das könnte er natürlich machen, wenn er jetzt natürlich die nachhaltige Variante wählen möchte und da gerne Zero Waste seinen Kaffee aufbrüht, dann ist bestimmt so ein Papier, also so ein Metallfilter auch nochmal eine gute Möglichkeit, das abzufiltern.
Ja, wir sind noch eigentlich gar nicht so weit, ne? Dass wir haben uns jetzt, seit wir unsere Siebträger haben, sind wir halt so auf Espresso und
also die Vielfältigkeit fehlt in meinem Programm, ja. Also ich sozusagen.
In meinem auch, ja.
Also ich kann vielleicht, ich habe mich so ein bisschen, wir haben uns da so ein bisschen in das Espresso-Ding rein erstmal. Ich weiß nicht, man braucht einen Einstieg, ne?
Ja.
Und ich experimentiere so ein bisschen mit Milch rum. Aber ich habe mich ehrlich gesagt an so Filterkaffee nicht herangetraut, weil ich dann irgendwie denke. Na.
Aber das ist, also ich finde, es ergänzt sich so unheimlich gut, weil wenn ich einen Filterkaffee trinke, dann habe ich die komplette Aromenvielfalt, die erstreckt sich so über so eine unglaubliche Breite. Und beim Espresso habe ich alle Aromen in einem Schluck und das ist so bam. Also das ist überwältigend, also das ist auch ein schönes Gefühl. Und deswegen finde ich, beide Brühmethoden haben so ihre Vorteile. Weil man eben den Kaffee halt auch auf verschiedene Art und Weise brühen kann und eben je nach Brühmethode halt was anderes rauskitzeln kann.
Das bedeutet aber eigentlich, dass das steht an, ne? Bei uns. Mhm. Ne?
Ja, und man lernt halt auch eine Menge über Extraktion tatsächlich. Weil alles, was im Siebträger passiert, sehe ich. Ich sehe schon, was unten rauskommt, was ich reingebe, aber wie jetzt die Extraktion dann genau verläuft, ne, das sehe ich ja in einem Siebträger gar nicht unbedingt. Beim Filterkaffee, da weiß ich genau, also wenn ich den aufbrühe per Hand, dann sehe ich ja genau, wo schicke ich das Wasser hin und wo muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr extrahieren, wo ein bisschen weniger. Und ich habe halt eine volle Kontrolle über meinen Brew. Ich kann komplett alles quasi selber steuern. Und das finde ich halt eben auch so toll.
Gibt es da nicht so ein ich meine, man sieht es ja manchmal so bei Videos oder wie auch immer, es gibt so eine bestimmte Drehbewegung, dann geht die von außen nach innen oder macht das jeder so, oder du meintest mal, es könnte sogar sein, dass die manche das erst so ein bisschen anfeuchten.
Das hatte er gesagt und mein Bruder weiß so ziemlich alles.
Ja, das nennt man Blooming.
Okay.
Das könnt ihr euch vorstellen wie beim Espresso mit einer Pre-Infusion, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Man benetzt quasi den Kaffee erst mit Wasser, meistens so zwischen 30 und 50 Gramm, lässt ihn blumen, das heißt ausgasen, also das CO2, was während dem Rösten quasi die Bohne bindet, das geht raus, das legt sich quasi wie so ein Schutzfilm um die Partikel und das soll raus, damit ich dann die Extraktion mit dem Wasser halt erhöhen kann. Und wenn der quasi ausgegast ist, also ausgeblumt ist, dann gießt man weiter. Und dann kann ich halt eben, komme ich mit dem Wasser quasi an den Partikel ran und habe halt viel bessere Kontrolle über meine Extraktion. Und so ist es auch zum Beispiel beim Espresso. Pre-Infusion bedeutet, ich lasse quasi erstmal mit Wasserhanddruck, also mit so 3 Bar, Wasser auf das Kaffeebett, also auf den Puck quasi laufen. Und dann wartet man so, je nach Rezept, 5 bis 10 Sekunden. Und dann kommt erst der Rest quasi drauf. Und dadurch vermeide ich zum Beispiel auch Channeling. Mhm. Ja.
So fundiertes Fachwissen. Also
Wissenschaft.
Total.
Ja, und das, solche Sachen lernen die Leute dann auch? Oder was ist jetzt zum Beispiel in so einem klassischen Kurs? Was, wie geht ihr da vor? Was wollen die Leute überhaupt lernen?
Ja, also wir haben verschiedene Kurse. Beim Barista-Kurs geht es quasi darum, dass man versteht, nach welchen Entscheidungskriterien man einen Kaffee kauft.
Ja.
Ich glaube, wir machen es gleich in einem Stück.
Ja, wir waren bei was?
Bei den Workshops waren wir.
Genau.
Ja. Genau, also bei unserem Barista Basic Workshop geht es darum, dass die Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen alles verstehen, was sie brauchen, um den Kaffee so auszuwählen, dass er ihnen halt auch wirklich schmeckt und wie sie ihn zubereiten. Mit ihrer Prühmethode eben. Und das ist, wie du eben schon gesagt hast, ne, dann ist man so auf robuster und denkt, das ist der Kaffee, der schmeckt mir. Aber wenn ich ja gar nicht weiß, was gibt's denn alles und was macht diesen Robuster eigentlich aus, dann kann ich mir 15 Kilo Kaffee kaufen und das ist alles vielleicht ein Robuster, aber eigentlich schmeckt mir das gar nicht. Wenn ich das nicht weiß, dann werde ich immer unglücklich sein. Ja, und das ist es halt. Also wir gucken halt, also wir gehen dann wirklich zum Ursprung, erklären verschiedene Varietäten, verschiedene Sorten, also Arabica, Robusta, Liberica, was es da alles gibt, wie der Kaffee geerntet wird, wie er aufbereitet wird, was zum Kaffeehandel, wie Kaffee geröstet ist, eben halt eigentlich quasi auch alle Informationen, die ich auf den Produktverpackungen finde, die quasi zu verstehen, damit ich, wenn ich das nächste Mal vor dem Kaffeeregal stehe, dann genau weiß, okay, ich will einen Arabica der Varietät Castillo zum Beispiel, gewaschen aufbereitet und am liebsten medium geröstet, zum Beispiel. Mhm. Genau, aber wenn ich das alles nicht verstehe, dann stehe ich da und suche vielleicht irgendwas aus, was mir wahrscheinlich nicht schmeckt.
Ja, das kann natürlich auch sein. Es kann natürlich sein, dass mir nämlich was entgeht. Ne? Und das Gefühl hatte ich nämlich jetzt gerade, als es da so um die Vielfalt eben vom Arabica ging und ich so Angst vorm Arabica habe und immer auf den hohen Robusta-Anteil gehe. Aber ich will natürlich nicht auf sozusagen die Vielfältigkeit von einem Arabica eigentlich. Ich will ja nicht auf was verzichten.
Also immerhin hast du ja schon mal ein Kriterium, nach dem du kaufst. Ja? Also das ist schon mal der erste Schritt vielleicht, oder? Dass man weiß, es gibt Arabica und nur noch was anderes. Ja?
Danke.
Ja, wusste ich das früher? Also ich bin jetzt immer noch, sag ich mal, in meiner Kaffeestufe, ja, in meiner Kaffeekennerstufe, wenn ich jetzt hier das Regal sehe und da sind so blau und ich würde jetzt auch Farben einkaufen wahrscheinlich.
Wie beim Wein, ne? Nach
genau, oder halt Florian, den kenne ich, ja, den nehme ich mit. Mhm. Nehm ich so
oder ich kenne einen Florian, dem will ich das schenken.
Tatsächlich passiert es oft, dass Kunden hier reinkommen genau, und sagen, Peru, da war ich schon, ich will einen peruanischen Kaffee.
Ja.
Das haben wir auch oft.
Ja.
Und wir sagen eigentlich immer, unser Ziel ist es, die Leute von oben rechts im Kaffeeregal, da wo die ganz klassischen Kaffees stehen, nach unten links zu kriegen. Ja, und das ist so unser Ziel. Also sie da abzuholen, wo sie quasi gerade sind und ihnen aber halt eben alles zeigen, was Kaffee kann. Und dann, dass sie am Ende vielleicht so überzeugt sind von hellen Arabica-Röstungen, dass sie da hängen bleiben.
Aber euer, wie war das jetzt, der Rüdiger, ne?
Der Rainer.
Ist auf Rüdiger gekommen, gibt es den auch?
Nee. Rüdiger gab es doch in Freiburg, diese Rösterei.
Ah ja, genau. Schwarzbild hat einen Rüdiger.
Ja. Aber der war nicht so besonders.
Also uns hat er nicht so zugesagt, ja. Also der Rainer, der steht auf bei dem Regal ziemlich weit oben, ne?
Genau, der steht eigentlich in der Mitte.
Okay.
Ja. ganz oben ist unser Kakao. Das ist auch schön, aber der zählt nicht dazu.
Okay. Ja, dann ist der ziemlich safe, ne?
Mhm.
Ein Klassiker.
Ja, total.
Ja. Und zum, für euren Filterkaffee, welche, auf welcher Regalebene sei, ist es dann eher der mit mehr Arabica oder?
Ja, also als Filter machen wir tatsächlich nur reine Arabicas. Mhm. Heute Morgen, es war ganz lustig, ich bin hier an die Mühle gegangen und da stand Pink Bourbon drauf, das ist ein neuer Kaffee von uns. Und dann, den wollte ich mir brühen, dann dachte ich, ah geil. Und dann habe ich mir da ein paar Bohnen rausgenommen und dann natürlich mir auch nichts angeschaut. Das ist einfach morgens, ne, erster Kaffee, aufgebrüht, Filterkaffee, ne, und dann festgestellt, als ich nochmal in die Mühle geschaut habe, ach, das ist ja der Franz mit 30% Robusta-Anteil.
Okay.
Ja, habe ich mir dann als Filter gebrüht und hat erstaunlich, trotzdem erstaunlich lecker geschmeckt. Aber man hat schon, allein schon beim Brühen hat man schon eben diesen Robusta-Geruch auch rausgerochen. Okay. Ich dachte schon, okay, es wird jetzt kein...
aber dann geht es dir ja auch so, ja? Also dass du sozusagen schon ein bisschen auf, dass man auf was eingeschossen ist, was einem halt irgendwann mal geschmeckt hat oder schmeckt.
Ja.
Und dann sieht man auch nicht unbedingt eine Veranlassung dazu, sich davon wegzubewegen. Ne?
Ja.
Aber unser Name ist Programm, ne? Wir wollen ja den guten Kaffee finden. Ne?
Das ist auch ein wahnsinniges Universum, das Kaffee-Universum.
Das wär,
wenn man sich so, noch ja nicht so 100% auskennt, jetzt wie du vielleicht, du bist eine Expertin, ich würde mich jetzt nicht, noch nicht als...
Nee.
Ich bin auf der Suche. Ja?
Ja.
Das heißt, wir
suggerieren unseren Hörern, dass wir Experten sind und dass wir uns nur so dumm stellen und sie mitnehmen.
Genau.
Deswegen interviewt ihr sie auch, damit ihr ganz viel über Kaffee lernt.
Ja, genau.
Ja, also unsere Sendung ist ja auch ein Aufruf, ne? Das haben wir auch gesagt. Ne? Also nicht ein Hilferuf. Auf unserer Seite.
Ja, ja. Ne?
Ja.
Und weil wir, genau, ja. Entschuldigung.
Zu der Frage mit dem im Regal, da haben wir auch wieder oben klassisch. Unten sehr moderne, helle Röstung, und, aber das Regal ist quasi zweigeteilt. Links steht Filterkaffee, rechts steht Espresso.
Mhm.
Und auch beim Filter, je weiter ich runtergehe, desto fruchtiger wird es einfach. Und in der Mitte stehen die Omni-Roasts. Also
fruchtig ist schon für den Otto-Normal-Menschen eher eine Challenge, oder? Eine Herausforderung. Ne?
Ja.
Weil eigentlich der Körper ja will ja immer erst... Wir sind ja auch überzuckert, ja? Mhm. Vielleicht ist es auch deswegen. Wir mögen ja süß...
Ja.
Ne? Und
wir kennen das, was wir als Kind oder als Jugend, wenn wir mit Kaffee anfangen, dann fangen wir meistens mit klassischem Kaffee an.
Ja.
Weil wir es halt eben so beigebracht bekommen haben.
Ja. Und ich meine, wenn ich so lese, dann, ich lese dann ja gute Creme, dann lese ich so Kakaonoten, Karamell, ja.
Mhm.
Und so wähle ich ja auch aus. Also ich.
Ja.
Ja.
Und wenn ich dann so sauer höre, sauer ist nicht unbedingt lustig, ne? Also erstmal. Ne? Wie hast du dich überhaupt schon mal an was Saures?
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin die Geschmacksbeschreibung, also da komme ich jetzt erst so in so eine Phase, wo ich Unterschiede feststelle. Also ich merke auf jeden Fall natürlich jetzt einen Unterschied. Kaffee schmeckt überhaupt nicht, ja, und Kaffee schmeckt.
Mhm.
Ja, also es ist ein besonders guter Kaffee, der macht mir Spaß. Ob ich jetzt schon diese Zunge habe, um schokoladig oder fruchtig rauszuschmecken, das ist, glaube ich, so ein Entwicklungsschritt. Das muss man erstmal...
Ja, man muss erstmal
seine
Sensorik oder seinen Geschmack dafür öffnen und dem erstmal beibringen, was es da eigentlich gibt. Und das ist eigentlich, im Englischen ist es ganz cool, da gibt es das Wort Sourness und Acidity. Aber wir haben im Deutschen nur ein Wort, das heißt Säure. Und wenn ich Säure lese, dann bin ich als Deutscher, als Otto-Normalverbraucher
erstmal abgetan.
Aber Säure kann halt auch durch eine Unterextraktion kommen. Das heißt, wenn ich einen Robuster... ein 100% robuster, dunkle Röstung. Wenn ich den unterextrahiere, dann kriege ich da auch eine Säure raus. Aber das ist halt dann eben die Acidity und nicht die Sourness, wie ich sie jetzt zum Beispiel natürlich in sehr hochgewachsenen Kaffees finde. Und die mir dann auch gut schmeckt.
Was genau ist da?
Wir steigen jetzt wieder ein. Wir machen zwischendrin, gibt es immer mal so Pausen, weil natürlich immer Kunden reinkommen. Und wir finden es immer interessant. Ne?
Es ist jedes Mal interessant. Also ich habe vorhin gesehen, dein Flat White, diese Gläser. Ich finde die Gläser toll. Also ich habe schon früher in unseren ersten Sendungen zwar auch mal gesagt, wenn wir draußen in Cafés waren, dann kam ja Corona. Also wenn du zum Beispiel so einen Espresso hast in so einer Riesentasse, dann sage ich, es stimmt irgendwas nicht. Ja? Mhm. Also da kommt ja auch viel dazu, dass das
Auge die Präsentation,
trinkt mit. Das Auge trinkt mit.
Die und Präsentation, die Anna hat hier wirklich, die Anna hat hier ganz gezaubert, ja. Oder? Also das. Das allein, man will es fast nicht trinken. Ne? Es sieht wirklich toll aus. Du, was hast du, die letzten Kunden haben jetzt hier so ein Tonic. Ne? Was
Espresso Tonic, ja.
Espresso Tonic, das ist also erstmal klar unten mit der Tonic. Ne? Und dann schwimmt da so eine Espresso-Schicht drauf.
Das Coolste ist eigentlich, wenn man dann auf den Eiswürfel noch oben drauf haut mit einem Löffel, dann schäumt es so nach oben. Und dann sieht es aus wie ein Guinness.
Aha.
Ja.
Sehr hübsch. Und wir hatten vorher, was hatten wir?
Cascara hieß das, gell?
Ja, Ginger Spiced Cascara. Also eine Mischung aus Cascara, also die Schale von der Kaffeekirsche, daraus einen Tee gemacht mit Gingerbier und Limettensaft.
Also liebe Hörer, das kriegt ihr nicht überall. Ja? Also wenn ihr das mal genießen wollt, dann müsst ihr wohl doch mal, was heißt müsst, dürft ihr mal hier bei der Anna oder bei ihren Kolleginnen oder Kolleginnen bei der Anna vorbeischauen. Sehr, sehr, hat uns sehr gut geschmeckt. Ne?
Ja, was ganz besonders.
Hast du noch Nachwirkungen?
Ich hatte erst Nachwirkungen. Ich weiß nicht, was Koffein mit mir macht, ob das jetzt auch, ob das ich, also ich habe, also Push war es jetzt nicht für mich, weil ich habe ja eher, ich weiß nicht, gibt es sowas, dass Koffein auch müde macht. Also, oder weil wir schon so lange gefahren sind. Also ich,
ja, es heißt ja, Koffein gibt so einen schnellen Kick und dann nimmt er dann auch ab. Ja? Und, ja. Und das ist ja anders wie bei Tein. Ne?
Mhm. Ja. Das kann man, also diese Wirkung kann man auch mit Cold Brew erzeugen. Also dass man eben nicht diesen Peak hat, in der dann schnell wieder abfällt, sondern Cold Brew ist eigentlich, macht dich über eine längere Zeit wach. Und du bist eher, quasi bis zu 8 Stunden, glaube ich, wirkt das Koffein, aber eben auf einem gleichbleibenden Löffel.
Ja. Und den Cold Brew, den macht ihr wie? Ist es dann quasi ein doppelter Espresso, ein bisschen verlängert? Oder wie macht ihr den?
Nee, Cold Brew kalt aufgebrüht, ne? Also mit kaltem Wasser, über 16 Stunden lang quasi, ist auch wieder ein Direktaufguss. Der Kaffee, sehr grob gemahlen, French Press Malt ungefähr, zieht quasi ein in dem Wasser. Über 16 Stunden und dann wird abgefiltert.
So, da sind wir wieder.
Sind wir wieder dabei. Ja, wir waren bei den Variationen, ne? wie die visuell aussehen. Ja,
ja genau.
Und,
es muss gut aussehen schon. Ja, das ist
Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt wahnsinnig viel Lust bekommen, was Neues auszuprobieren. Das hast du auf jeden Fall schon mal bei mir ausgelöst. Ja. Ja. Wir waren ja schon, so eine gewisse Arroganz war schon von mir dabei, dass ich immer so gesagt habe, ja, du Robusta und hoher Robusta-Anteil, fertig. Und ja, also zum Beispiel dieses Filterkaffee durchaus vielleicht mal eine, oder?
Das ist eine Ansage.
Und es ist viel leichter mit Filterkaffee, also es ist viel günstiger mit Filterkaffee einzusteigen, als mit einem Espresso einzusteigen.
Ja,
ne?
Das stimmt. Ja. Oh. Da muss man es auch ein bisschen überwinden.
Mhm.
Oh. Weil da will man ja auch nicht gleich, also da muss man einen gewissen Einstiegspreis übersteigen, sonst hat es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Ne?
Ja, total.
Bei Espresso meinst du
jetzt? Bei einer Siebträgermaschine zum Beispiel.
Ja,
ja.
Gibt es natürlich auch die im Aldi für 150.
Ja, weil wir haben natürlich auch Hörer oder auch Bekanntenkreis oder sowas, die natürlich jetzt merken, so Mist, jetzt hören sie unseren Podcast, denken dann so, ja, stimmt, irgendwo haben sie wahrscheinlich recht, wahrscheinlich ist sehr viel schlechter Kaffee unterwegs und wir trinken wahrscheinlich auch schlechten Kaffee. Und wie finde ich jetzt einen Einstieg? Also was würdest du dann sagen? Wo ist der Einstieg, wenn man sagen will, hey, ich will jetzt einfach mal bewusster Kaffee trinken und auch einen guten Kaffee trinken? Wo fängt er da an, wenn er jetzt sich nicht gerade einen Siebträger kaufen will?
Für mich fängt der Einstieg da an, zu Röstereien zu gehen oder zu Cafés, die wirklich ihren Fokus oder ihre Energie da reinlegen, dir einen guten Kaffee zu brühen. Ich muss mir nicht direkt das ganze Equipment für zu Hause zulegen. Ich kann mich auch erstmal bei meinen lokalen Röstereien oder Cafés durchprobieren und erstmal gucken, was schmeckt mir. Und auch mit den Baristen, die da vor Ort ins Gespräch kommen und ihnen einfach so ein paar Infos entlocken. Ne? Damit fängt es für mich eigentlich so an. Da erstmal mich irgendwie selber so abzuholen, wo bin ich eigentlich geschmacklich und wo will ich vielleicht auch hin. Und wenn ich weiß, ob ich gern Filter oder Espresso trinke, dann kann ich ja erstmal da so in die Richtung gehen. Und mit einem Filterkaffeeset, ne, wenn ich dann irgendwie ein Kännchen habe, brauche ich gar nicht unbedingt, es reicht auch eine Tasse. Aber einen schönen Filter, ne, einen Keramikfilter mit einem Filterpapier, kostet nicht die Welt. Dann am besten noch hier so eine eine Gooseneck-Kettle. Das ist diese Schwanenhalskette, dieser Wasserkocher, der dann so gebogen ist. Okay. Mhm. Wenn man damit halt sehr gut den Flow vom Wasser halt kontrollieren kann. Genau, und wenn man da rein investiert, dann ist man mit, gut, der Wasserkocher kostet schon ein bisschen mehr, aber da ist man mit einem Budget von 100 Euro ganz gut aufgehoben. Und wenn ich da noch eine gute Mühle habe, das ist dann so das A und O eigentlich. Also mit der Wasserqualität, der Bodenqualität und der Qualität des Mahlguts steht und fällt eigentlich dein Kaffee. Und natürlich mit dem richtigen Rezept.
Ja. Ich meine, weil beim Mahlen haben wir ja auch schnell, das war ja mein erstes Frusterlebnis, oder was heißt meine erste Erkenntnis, als ich mich damit beschäftigt habe, einen Siebträger zu kaufen, dass dann auf einmal dann kam dieser Satz so, ja, aber im Moment, du brauchst erst gar nicht einen Siebträger kaufen, wenn du nicht dazu auch noch gleichzeitig eine hochwertige Mühle hast, ja, weil da fängt es wahrscheinlich an. Ne?
Ja, ich finde auch tatsächlich beim Espresso ist die Qualität der Mühle für mich fast wichtiger als die von der Maschine. Also wenn ich kein gleichmäßiges Mahlergebnis habe, kein gleichmäßiges Mahlgut, dann kann ich auch keinen gleichmäßig extrahierten Espresso ziehen. Ne? Ja. Die Maschine, finde ich, ist fürs Handling ganz schön. Ne? Es ist für mich schon ein Unterschied, ob ich da jetzt eine sehr leichte, vielleicht sehr plastikreiche Maschine habe oder ob ich da halt wirklich was aus Edelstahl oder so stehen habe. Ne? Also fällt für mich auch so ein bisschen die Haptik. Aber ich glaube, dass eine gute Mühle wäre für mich das Wichtigere.
Und die Grammzahl, ich meine, ich weiß nicht, ihr habt jetzt wahrscheinlich logischerweise vielleicht unseren Podcast auch nicht nochmal verfolgt oder gehört, aber ich bin ja da so ein bisschen so grob unterwegs, dass ich das so ein bisschen nach Gefühl mache. Und er ist der Wieger, ja. Und der hat jetzt vorhin auch bei dir beobachtet, dass du schon auch bei der Grammzahl da wirklich drauf guckst, ja.
Ja, also ich habe heute Morgen mein Rezept eingestellt.
Ja.
Und ich will natürlich, dass das heute so konstant läuft wie möglich. Und deswegen wiege ich eigentlich alles ab. Also ich wiege nicht immer den Bezug aus der Maschine ab, aber ich wiege meinen Pulver, was ich quasi reingebe, das wiege ich immer ab. Einfach weil die Mühle ist schon sehr genau, aber dadurch, wenn der Mahlgrad vielleicht relativ fein eingestellt ist, dann ist nicht immer dann stimmt es halt manchmal nicht auf die Kommazahl genau. Und das wiege ich dann schon immer nach. Und das ist halt auch wichtig, weil wie will ich denn besser werden oder wie will ich denn tracken, wie mein Espresso schmeckt, wenn ich gar nicht weiß, was ich da eigentlich gerade mache. Ja. Ne? Also.
Und wir waren vorhin, da darf man ja mal sagen, in der Parallelstraße, da ist auch eine Rösterei. Und weil da einer ist, sind wir halt reingelatscht. Ja? Und der hat eigentlich auch was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, hey, probiert aus und denkt dran, es ist nicht immer, manche denken so immer mehr wäre dann besser, sondern habt mal sozusagen, er hat uns mal sozusagen gesagt, habt mal Mut, weniger auch zu probieren, weil das könnte besser schmecken. Ja? Also nicht diese Illusion, die viele Leute wohl haben, dass sie sagen, hey, ich mache mir einen starken Espresso, hey, da passt noch mehr ein bisschen mehr Pulver rein. Ja. Aber ihr seid dann immer, egal, haben verschiedene Kaffeesorten bei euch bestimmte Grammzahlen, die ihr euch dann so vorgebt? Oder ist es immer bei, wie viel Gramm ist es bei dir?
Also ich bin jetzt im Moment wenn ich einen Doppel-Espresso mache, nehme ich 16 Gramm.
Bin ich auch heute.
Ja?
Mhm, 16 Gramm.
Aber du machst dann im Endeffekt, also was rauskommt, ist dann ein bisschen konzentrierter. Ich glaube, was hast du vorhin gesagt? 31?
Ja, genau,
also das 31. Das heißt, du bist ein bisschen mehr als 1 zu 2?
Bisschen oder ungefähr? Ja, ein bisschen unter 1 zu 2, ja, genau. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mag es gerne, wenn es ein bisschen saurer ist. Deswegen gehe ich gerne so ein bisschen Richtung Unterextraktion. Ne? Das habe ich jetzt so eine Ratio, glaube ich, von 1 zu 1,9 oder 1 zu 1,8. Aber das kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an, wie der Kaffee läuft, wie fein der Mahlgrad ist, ne? Und auch, was ich von dem Espresso verlange. Ne? Also der soll jetzt vor allem für alles irgendwie, dadurch, dass ich jetzt heute nur einen in der Mühle habe, soll der halt irgendwie so für alles geeignet sein. Genau deswegen habe ich ihn jetzt... ja, wie habe ich ihn eingestellt? Ich habe ihn eigentlich schon so eingestellt, dass er eigentlich allen schmeckt, aber mehr so ein bisschen in die Süße versucht zu gehen. So leichte Säure, dass er eben keine Bitterkeit mit drin hat, weil das, finde ich, verschreckt immer mehr Leute, wenn er zu bitter ist.
Ja.
Und genau, aber viele können dann auch gar nicht so wirklich Bitterkeit von Säure unterscheiden.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Für mich ist so bitter und sauer sozusagen fast ja. schon gleich.
Ja, die Region auf der Zunge, wo man das schmeckt, ist halt auch, liegt sehr nah beieinander.
Ja.
Und deswegen, wenn man muss dann eigentlich, so kann man das am Anfang gut trainieren, die Augen zu machen und gucken, wo spielt die Musik auf meiner Zunge, wo schmecke ich eigentlich gerade wirklich was, also wo nehme ich das wahr? Ist es eher hinten Mitte, ist es hinten links und rechts, ist es vielleicht oben am Gaumen oder eher vorne auf der Spitze der Zunge? Und so kann man das eigentlich ganz gut trainieren und irgendwann dann auch ganz gut unterscheiden, was ist jetzt eigentlich gerade sauer oder bitter.
Das ist ja auch dieses Wassertrinken. Ne? Du hast es mich mal darauf gebracht, hast mir mal gesagt, spül mal vor den Mund mit Wasser oder trink mal vor einen Schluck Wasser oder auch das danach.
Mhm. Also das habe ich festgestellt, ja. dass für mich jedenfalls kam dann auch so ein ganz nochmal ein Geschmack viel deutlicher
ja.
heraus. Ja?
Total, ja. Also das ist ja, habt ihr schon mal Cupping gesehen? Das ist quasi die Verkostung von Kaffee. Da habt ihr dann so Bowls mit so einem Löffel und dann schlürft man das quasi rein.
Ja, das habe ich, ja.
Ja, genau. Und das nennt man Cupping. Da versucht man verschiedene Kaffees einfach von der Qualität her miteinander zu vergleichen. Und halt auch eben eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Und da schlürft man, ne, mhm. so laut wie möglich. Man versucht, so viel Sauerstoff einzuziehen mit dem Kaffee wie möglich. Einfach, weil man dadurch noch mehr Aromen quasi rausschmecken kann. Und so ist es halt eben halt auch mit beim Wasser dann, weil man da einfach nochmal ganz andere Dinge dann auch wahrnehmen kann.
Mhm. Wahnsinn, so viel neue Informationen. Ne? Also, wir machen ja fast hier einen Barista-Kurs.
Ja.
Also. Sonst. Ja, nee, aber am meisten freut mich heute wirklich tatsächlich, dass du es geschafft hast, in mir die Neugierde und mich wirklich getriggert hast dahingehend, dass ich mal was anderes ausprobieren
Nach unten will, im Kaffeeregal. Ne?
Ja, weiß nicht unbedingt, ob das unbedingt nach unten, aber auch mal das als Kaltgetränk. Also ich finde das mit diesen Schalen wahnsinnig interessant. Mhm. Und ich finde auch, dass ich mich vielleicht mal wegbewegen könnte von dem Arabiker vermeiden. Ja?
Mhm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt dann bei dir noch einkaufen, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Wir wollen dich jetzt auch nicht über. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du dir da eingeplant hast. Wir sind jetzt bei 46 Minuten oder was schon. Ja?
Kam mir gar nicht so lange vor.
Ja, ich habe heute, was habe ich dir gesagt im Auto so oder in der letzten Folge so, er hatte also so einen Kurs, einen Barista-Kurs. Irgendwie turnt es mich so ein bisschen ab, ja, weil ich so immer so denke, so, was da für Leute, und das schenkt dann irgendwie so die Mutti ihrem Vati oder die Frau ihrem Mann oder sowas zu Weihnachten, und dann stehst du da mit irgendwelchen komischen Leuten da in so einem Barista-Kurs. Aber ich hätte natürlich tatsächlich Lust, sowas, das ist ja auch eine Abkürzung zum was lernen. Ne?
Und weil, es ist eigentlich eher so, dass man mit Menschen dann zusammen ist, die dieselbe Leidenschaft teilen. Und das ist eigentlich, also das, ich merke es immer wieder bei den Barista-Kursen, dass die Leute oft auf einer Wellenlänge sind und dann teilweise sich dann auch über so Kleinigkeiten und Details austauschen. Es ist super spannend. Also eigentlich ist es eher genau andersrum, dass man die Leidenschaft oder diese Liebe zum Kaffee halt einen verbindet.
Ja. Und habt ihr wahrscheinlich verschiedene Kurse. Teilt ihr die dann auf in sozusagen eher die Filterkaffee-Leute und eher die Espresso-Leute? Das sind verschiedene Kurse,
ja.
oder?
Genau, also wir haben einmal den Barista, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da gibt es Siebträger und Filterkaffee. Mhm. Und dann haben wir noch einen Latte-Art-Kurs. Da geht es dann wirklich nur darum, wie schäume ich die Milch so auf, dass ich dann daraus Latte-Art machen kann oder dass ich die verwenden kann, um eben schöne Formen und Muster zu gießen. Und dann gibt es noch einen Rund-um-die-Bohne-Kurs. Da geht es wirklich nur um Kaffee und seinen Ursprung. Und genau, Cuppings bieten wir auch an. Also, dass wir dann wirklich hier 10 bis 15 verschiedene Kaffeesorten auf dem Tisch haben.
Dann
wird der verkostet, genau.
Ist es wie bei Parfum, dass man nach einer gewissen Zeit
neutralisieren muss?
Nicht mehr schmeckt? Oder ist es wirklich, kann man wirklich sagen, hier, das hat alles...
Ja, also bei 10 bis 15 Kaffees es hält sich noch im Rahmen, wenn man dann mal im Ursprungsland ist und dann 50, 60 vielleicht auch Kaffees an einem Tag probiert, ist dann nochmal was anderes. Aber man geht tatsächlich auch von der dunkelsten Röstung zur hellsten Röstung, einfach weil wenn ich mit der dunkelsten man geht von der hellsten zur dunkelsten Röstung, ne? Dass ich quasi mich nicht direkt mit einer dunklen Röstung blockiere, sondern ja, erstmal mit den hellen quasi anfange.
Wir sehen hier gerade, ein Kunde geht in die Knie, das ist ein gutes Zeichen, oder?
Yes, yes, yes. Er ist schon soweit, er ist schon dort.
In der Risikozone, oder was heißt Risikozone? In der, wo wir sie hinbekommen wollen. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ob er da bleibt. Ihr habt jetzt auf jeder Packung, habe ich gesehen, ich habe es nur mal überflogen, aber habt ihr auch wirklich die Angaben, wie sich der Preis staffelt? Das hast du am Anfang schon mal gesagt. Ne? Also für den Kunden ist es wirklich ersichtlich, was kaufe ich jetzt, was zahle ich, was geht an den Bauern, was geht für den Transport oder wie teilt sich das da auf?
Ja.
Genau so, wie ich es jetzt gesagt habe.
Ist eine Frage. Ja. Genau, also wir haben einmal auf der einen Seite den FOB-Preis, also den Free on Board. Habe ich vorhin schon mal gesagt, also das, was wirklich im Ursprungsland bleibt, dann kommen ja nochmal Logistik- und Transportkosten hier rüber dazu und dann auf der anderen Seite sieht man dann, wie sich die Kosten zusammensetzen. Also wenn ich jetzt, der teuerste Kaffee liegt derzeit bei 15 Euro bei uns, wie quasi sich die Kosten aufschlüsseln.
Da reden wir von wie viel Gramm?
52. Genau, und der Rohkaffee macht tatsächlich meistens so zwischen 20-25% dann davon aus. Dann kommt noch Kaffeesteuer, Mehrwertsteuer, Personalkosten, Betriebskosten, die Produktion, alles, was ich eben brauche, um so eine Rösterei halt eben im Laufen zu halten. Ja, und so dröseln wir das quasi auf.
Ja gut, das ist natürlich schon so, wie liegt jetzt so ein wie war er jetzt? Ich bin immer wieder Frühlinger. Nee, es ist der Rainer. Es ist der Rainer, ne? Was legt man so? Ist Rainer so ein Produkt, wo man sagen kann, da ist so ein mittleres Preissegment? Oder?
Ja, also der günstigste Kaffee fängt bei 8,50 Euro an und der Rainer liegt bei 8,90 Euro. Also ist schon so in der, eher in unserem Sortiment jetzt in der unteren Preisrange.
Und der teuerste ergibt sich aus was jetzt? Der hohe Preis, was heißt hohe, ist immer so blöd gesagt, ne? Sondern der berechtigt höhere Preis, ergibt sich bei...
Liegt oft daran, also es sind mehrere Faktoren, liegt oft daran, dass zum Beispiel, dass wir eine sehr arbeitsintensive und sehr ressourcenintensive Aufbereitung haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen anaerob fermentierten Kaffee, der dann für 72 Stunden in Luft abgedichteten Tanks quasi fermentiert. Da habe ich erstmal ein viel höheres Risiko bei der Aufbereitung, einfach weil mir auch was schimmeln kann. Ich kann nicht so viel vielleicht auch gleichzeitig verarbeiten, weil ich vielleicht nur eine gewisse Anzahl an Tanks habe, wo ich das fermentieren kann. Das heißt, da ist einfach der Aufwand und einfach auch die Ressourcen, die ich einsetzen muss, ist halt viel höher, als wenn ich jetzt einen Kaffee habe, den ich jetzt in Anführungsstrichen nur gewaschen oder nur natürlich aufbereite. Also da sind einfach nochmal viel mehr Steps drin. Und ob ich jetzt zum Beispiel eine Varietät habe, die nicht so ertragreich ist wie eine andere Varietät, die viel mehr Ertrag bringt. Also es sind sehr viele Faktoren, die auf den Preis dann damit einzahlen.
Aber klar, eure Arbeit hier vor allen Dingen ist natürlich einfach Zeit, ist teuer. Ne?
Ja.
Ich meine, das ist, darum ergibt sich ja auch diese Schnellröstung, was du vorhin mal angesprochen hast, wo es heißt, so ja klar, da jagen die innerhalb von einer Minute, rösten die. Ja, ist ja klar, dass das Energiekosten, Zeitkosten. Ja.
Ja, wir rösten hier in 12,5 Kilo Chargen, also eine Röstung zwischen 8 bis 15 Minuten, wenn ich immer nur 12,5 Kilo gleichzeitig rösten kann. Wenn ich da jetzt einen 50 Kilo Röster oder einen 100 Kilo, was auch immer, wenn ich dann sehr große Mengen in kurzer Zeit rösten kann, natürlich habe ich dann auch eine ganz andere Kostenstruktur als jetzt mit einem 15-Kilo-Röster.
Wir hatten wieder eine Unterbrechung und wir jedes Mal fragen uns, wo wir waren. Aber wir steigen einfach irgendwo wieder ein. Ich habe noch eine Frage, die ich noch loswerden wollte, weil wir sind ja hier in einem Viertel, wo ganz viel Orientalen auch sind, ja? Türken und Araber und alles. Habt ihr mal, weil das wollten wir eigentlich hier, wir haben es jetzt nicht gefunden, was ich ein bisschen schade fand, und habt ihr auch mal diesen türkischen Kaffee oder sowas, habt ihr in sowas auch mal experimentiert? Habe ich mal in Köln getrunken, einen sehr guten. In der Türkei kriegt man den natürlich auch überall, da wird ja das Mehl wohl sehr fein und wird dann einfach auch aufgegossen mit entweder Zucker, Schäckerli oder
ja,
so.
Ja. Wir haben das hier mal gemacht in so einer Ibrik, ne?
Ja.
So heißt das, glaube ich. Ja, wir haben natürlich, das wird ja normalerweise dann mit Sand gemacht und so. Mhm. Ne? Wir haben es jetzt hier mit einem einfachen Gaskocher mal gemacht.
Ja.
Und meine Mitbewohnerin tatsächlich zu Hause, die hat das immer abends um 11 noch getrunken. Die war nicht nachtaktiv. Und bei der habe ich auch immer probiert. Und tatsächlich gibt es hier die Straße runter, ein Café. Da wird es auch gemacht. Könnt ihr gleich mal vorbeigehen.
Wie fandet ihr das?
Anders. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Zucker im Kaffee, aber an der Stelle finde ich es irgendwie, passt es total. Und
ja, das stimmt.
Geht halt direkt ins Blut, ne? Also da weiß man, was man getrunken hat danach. Ja, also auch spannend. Und das ist auch schön, andere Kulturen und deren Kaffeekultur quasi kennenzulernen, ne? Weil eine Kultur lernt man ja auch oft über Speisen und Getränke und so weiter kennen. Und deswegen finde ich es total spannend.
Ja, wird ja auch oft mit Kardamom, finde ich auch sehr lecker, ne? Mhm. Die Kardamom.
Ja, ist halt eine ganz andere Geschmacksnote, ne? Das man so kennt. Ne?
Ja, und ich weiß auch nicht, es macht auch irgendwas, glaube ich, mit dem Magen, weil man trinkt ja automatisch auch gemahlenen Kaffee mit.
Mhm, ne? Ja.
Also klar, bleibt unten was drin, aber man trinkt trotzdem, nimmt was mit auf.
Ne? Ja,
also
ja.
Es ist ja nicht gefiltert sozusagen. Es ist wie so ein Press, aber nicht gefiltert. Ja.
Peeling für den Magen.
Genau. Aber ihr habt auch hier so ein Press, ne? Vorne zu verkaufen. Ja?
Die Aeropress, ja.
Ja. Okay, was
hat's? Ist euch das schon mal über den Weg gelaufen?
Das der Name sagt mir schon was.
Mhm. Ist auch eine Filtermethode, bei der ein Vakuum entsteht. Ich möchte es mal zeigen.
Ja. Ja. Schauen wir uns jetzt mal an.
Genau, also wir haben hier so einen Zylinder entlang, wo unten ein Filter dran ist. Und in diesen Filter lege ich auch nochmal ein Filterpapier ein. Gibt es dann extra von Aeropress dieses Filterpapier. Dann gibt es zwei Methoden, wie ich den Kaffee aufbrühen kann. Ich setze mir den so auf mein Gefäß quasi, also in die eine Richtung oder eben in die andere Richtung. Obendrauf habe dann meinen Kaffeepulver und übergieße es mit heißem Wasser. Und erzeuge dann quasi wie so eine Art Vakuum, wenn ich das oben drauf setze.
Mhm.
Und dann lasse ich das je nach Brührezept 1 bis 2 Minuten ziehen und drücke das dann am Ende runter. Und es ist eine sehr einfache Methode, Kaffee zuzubereiten. Also man kann nicht viele Fehler machen, einfach weil... Ja, es ist eben eine ziemlich einfache Methode, die viele Fehler verzeiht. Ja, einfach einen leckeren Kaffee zu brühen. Mhm. Genau, weil ich halt eben quasi wie auch bei einer French Press direkt alles aufgieße, ziehen lasse und runterdrücke.
Das ist ja dann auch wie für einen Einsteiger dann auch eine Möglichkeit mit einem guten...
Ja, ja. Und es ist ziemlich leicht mitzunehmen, ne? Weil ich habe eigentlich nur, wenn ich das jetzt hier so runterdrücke, ne, komplett, dann habe ich eigentlich nur etwas, was so groß ist, dann brauche ich noch heißes Wasser.
Und die entsprechende Tasse, die drunter passt, ne?
Ja, genau.
Die muss ja mindestens so groß sein, sonst.
Ja.
Und es ist halt es ist wahnsinnig cool, weil das ist eine sehr verbreitete Brühmethode und es gibt etliche Rezepte dazu im Internet. Mhm. Es gibt sogar Competitions, wo nur damit gebrüht wird.
Okay.
Ja.
Die haben auf jeden Fall mal so einen Hype für sich aus.
Ja.
Das heißt, die Leute können auch bei euch verschieden gemahlene, die Bohne sich verschiedene
malen. Ja, also in unserem Kaffeeregal gibt es immer nur Bohnen.
Ja.
Und wenn jemand was gemahlen haben will, dann fragen wir nach der Prümethode.
Nach dem System.
Genau, und dann wird dafür gemahlen. So.
Ja, ich meine, ich hätte noch 1000 Fragen, ne? Aber
je länger wir hier sitzen, desto mehr Fragen kommen auch.
Ja, auch mit jedem Kunden, der reinkommt, ja. Auch sehr, sehr interessierte Kunden. Ja.
Es sind auch sehr viele so bekannte Gesichter, für dich, oder? Also
ja,
es sind schon Kundenstamm.
Ja,
geht es den ganzen Tag so, dass ihr ständig Leute, also dass ihr so viel über den Sofa kauft? Oder
also es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir halt so versteckt sind im Hinterhof, haben wir eine sehr gezielte Kundschaft. Also erstmal haben wir Kundschaft, die weiß, worauf sie sich einlässt, die hierhin will, die kommt nicht einfach so vorbei. Also zu 99% haben wir hier gezieltes Publikum. Dass sich mal jemand hierher verirrt, ist, kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Entweder sehen sie es im Internet oder sie haben es von irgendjemandem gehört oder... Genau, sie sind halt Stammkunden hier. Die meisten Leute kenne ich eigentlich, die herkommen. Ja. Das sind aber auch mal wieder, also so 20% am Tag schon auch neue Kunden, aber sehr viel Stammkundschaft.
Ich hatte das Gefühl, jeder, der hier reinkam, hatte irgendwie mehr Durchblick in Sachen Kaffee als ich. Also jeder so, ja, was ist hier, der Rainer und dann hier Spezialgespräche und So, also hatte ich das Gefühl, es sind alles schon auch, die habt ihr alle abgeholt.
Ja gut, haben auf jeden Fall schon mal hier sich ein bisschen durchprobiert durch euer Regal, ne?
Ja. Also ich denke mir auch bei jedem Kunden, du hörst dir das jetzt an, ob du willst oder nicht. Ich erzähl dir jetzt was über diesen Kaffee. Das ist ich denke halt immer, man hat halt auch so eine Aufgabe oder so eine Verantwortung, den Leuten immer was mitzugeben. Und es ist so ein bisschen unsere Mission, halt die Leute dahin zu kriegen, dass sie halt das Produkt Kaffee wirklich verstehen.
Apropos Mission, ja, ich komme ja immer mal auch mal wieder zurück zu diesem Erlebnis, was ich oft habe, dass ich in ein gutes Café gehe, ich sehe eine gute, tolle Maschine, die haben sich toll eingerichtet, es sind sympathische Leute hinter dem Tresen und dann kommt ein relativ für mich enttäuschender Kaffee raus, obwohl es eben alles eigentlich schreit, das ist ein Kaffee. Und es hört ganz oft da auf, dass sie dann halt irgendwo, ich weiß gar nicht, wie dann die Auswahl, ich glaube, die geben sich wahnsinnig viel Mühe mit dem Interieur, mit allem Möglichen, auch kaufen, auch geben, sind bereit, sehr viel Geld auszugeben für eine gute Maschine. Warum denkst du, hört es bei dem Kaffee auf? Ja? Oder auch viele sagen, wenn ich jetzt, ich kenne auch Leute, die einen Kaffee haben oder einen Kaffee aufmachen, dann sage ich immer, hey, schaut bitte mal, dass ihr einen guten Kaffee an Start bekommt. Aber es ist natürlich vielleicht auch eine wirtschaftliche Geschichte, ja? Weil man kriegt natürlich, wir haben jetzt mal geschaut, einen italienischen kriegt man halt ein Kilo, 13,99, wenn man es dann noch, wahrscheinlich noch in größeren Mengen, dann ist man da unter 10 Euro vielleicht sogar, ja, pro Kilo.
2,19 Euro Kaffeesteuer davon, nicht zu vergessen.
Ja, ja. Ja. Wie kriegt man, was glaubst du, wie kriegt man vielleicht das hin? Ich meine, es ist ja auch klar, die Leute sagen dann, boah, der schmeckt mir vielleicht gut, aber ich meine, der Konsument findet ja, der muss ja erstmal kapieren, was der Unterschied zwischen einem guten Kaffee ist und was ein weniger guter ist und bereit sein, dann auch für den dann auch mehr zu zahlen, weil das ist schon ein Risiko, ne? Wenn du jetzt sagst, wenn du zahlst Miete, du hast deinen Kaffee, du willst ja Geld verdienen, ja, wo steigst du da ein, ja? Mit deinem Bohneneinkauf, ne? Ist ja also anders als bei euch.
Ja. Also erstmal muss man verstehen, dass Kaffee ein Naturprodukt ist, was sich halt auch nach Ernte, nach Röstung, nach Wetterbedingungen, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie warm ist es, wie kalt ist es, dass sich das einfach ein Naturprodukt ist, was sich jeden Tag ändert. Was sich sogar, wenn ich morgens Regen habe und mittags Sonnenschein, was sich sogar den ganzen Tag über verändert. Und da muss man einfach auch wissen, dass man halt so einen Espresso nicht morgens einstellt und dann die nächsten 2 Wochen nicht mehr, sondern dass man dann halt wirklich den ganzen Tag immer wieder probieren muss, wie schmeckt er, und da gegebenenfalls nachjustieren muss. Das muss man erstmal wissen. An welcher Stellschraube drehe ich eigentlich? Muss ich den Mahlgrad verändern? Muss ich vielleicht die Wassermenge verändern?
Und dann steht da ja manchmal einfach nur ein Student, der kann ja auch nichts dafür, ne? Der kriegt gesagt, du, ist ganz einfach. Da hast du den Knopf, der kommt aus der Mühle, das da raus. Ja. Ne? Wir sehen auch ganz oft, was uns ein bisschen so, wo der Wutbürger in uns aufkommt oder ein bisschen echauffieren, wenn es nicht sauber gemacht wird. Ja, das finde ich auch immer furchtbar, ja, wenn dann halt so es ganz schnell gehen muss, man will Geld verdienen, so zack, zack. Und dann wird in dieses, aber habe ich auch, wenn du mal, ich meine, vielleicht hörst du es ja doch mal, unsere eine Folge, als ich aus Italien zurückkam und eigentlich ziemlich schockiert war, was ich in Italien so alles gesehen habe, ja, wie die sich so auf ihrem Kaffeeland-Ding so ausruhen und wie rabiat die damit umgehen, ja, ohne da irgendwie, ja, die machen das Ding nicht richtig sauber und die Bohnen, die wir da jetzt, die ich da mitgebracht habe, zumindest war das in Sizilien so, ja, waren auch schlecht geröstet, ja, und alles, ne? Aber man ist da ja so immer, man ist ja da, jeder, der ja über die Grenze fährt, sagt, ja, in Italien, da trinke ich den besten Espresso oder beim Italiener, bei meinem Italiener oder sowas. Ja.
Ja, würde ich heute auch nicht mehr sagen. Ja, ja.
Ja, und du selber warst schon immer im Kaffee-Business oder wie bist du da reingekommen?
Ich bin auch, wie die meisten eigentlich, im Kaffee-Business sehr zufällig reingerutscht. Ich habe damals ein Praktikum gemacht in der Filmproduktion, also ganz anders. Und habe da, mein Praktikumskollege hat mir von dieser Rösterei hier erzählt und meinte, oh, da musst du unbedingt hin, du wirst es lieben. Und dann war ich hier und ich habe es geliebt. Und dann dachte ich, zum Sebastian, zum Gründer, habe ich gesagt, hier, ich will hier arbeiten, ich mache alles, was du willst, ich packe Päckchen, das ist mir eigentlich egal. Ich will einfach einen Ort haben, wo ich gerne hingehe. und das hat geklappt.
Und seitdem willst du gleich hierbleiben? willst du in die Päckchen packen?
Aber damals hatte ich nichts mit Kaffee am Hut. Ne? Also ja. Das war ganz normale Kaffeetrinkerin Bialetti und dann... Ja.
Ja, aber du hast irgendwie ja schon gespürt, irgendwie da ist was, da bin ja. ich gerne. Es ist ja ein Handwerk, ja. Wir versuchen ja auch bei unseren Hörern, die dazu kriegen, dass den Respekt vor diesem Handwerk, ja. Und ich meine, wie du sagst, es ist ja eine Frucht, die es ist ja aber auch was Göttliches, was gepflanzt, da kommt eine Pflanze, die wächst mit Wasser, mit Wind, mit allem Möglichen, ja. Und ja, die Leute...
Da steckt Arbeit drin, dieses Ganze, was um den ganz Kaffee, viele eigentlich geht es ja für alles, ja. Mhm. Aber jetzt, wir haben uns halt auf den Kaffee spezialisiert. Ja. Und, das wäre einfach eine Verschwendung, wenn man das nicht auch ehren würde, ja. Mhm. Und versucht, das Bestmögliche daraus zu holen.
Und wenn man dann diese Bohnen durch so ein Heißluftföhn da durchjagt innerhalb von einer Minute und dann beim Discounter ins Regal jagt und... Ich meine, du kennst sie ja auch, ja? So die Generation meiner Eltern und sowas, die haben ihren Filterkaffee und kaufen den da aus dem Supermarkt. Mhm. Da wird nicht viel hinterfragt, ja? Und, und wir fühlten uns damals, und es geht auch schon anderen so, ganz toll, wenn sie sich abheben von der Masse, indem sie sich einen Lavazza holen. Oder Segafredo.
Ja. Nach Frankreich rüberfahren. Wir sind ja nahe der Grenze und dann sind wir immer rüber nach Mulhouse.
Haben die stangenweise eingekauft.
Weil dann wegen Steuer und so.
Und irgendwann habe ich aber gemerkt, hey, das ist ja wahnsinnig billig. Und es muss ja irgendwo, wo kommt dieses Billige her? Ja.
Ja, ja, das ist halt auch, Lavazza hat es halt auch geschafft, sich zu einer Marke zu machen. Das ist ja, ich vergleiche das auch ganz gerne mit dem Vertrauen, was wir versuchen über Transparenz zu kriegen. Das machen solche Marken eben dadurch, dass sie halt eine starke Marke sind und eben gutes Marketing betreiben und man das Gefühl bekommt, man trinkt da gerade was richtig Gutes, einfach weil eben die Werbung und alles sieht immer so schön aus und glänzt und ganz toll und will ich auch haben.
Ja.
Was halt dann wirklich dann dahinter steckt, ist dann halt eben nochmal was ganz anderes. Ne? Und das ist halt, dieses Vertrauen versuchen wir uns halt eben dann eben durch diese Transparenz und halt wirklich, nicht irgendwie einen Schein aufzubauen, sondern halt wirklich erstmal zu zeigen, was dahinter steckt. So. Und das halt sehr transparent aufzumachen.
Ja, also wir könnten noch stundenlang weiter. Wir wollen aber die liebe Anna jetzt auch nicht zu sehr hier nerven, ja. Und von der Arbeit abhalten. Wir danken auf jeden Fall, dass wir hier sein sollen. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen? Vielleicht viel? Oder,
ja, vielleicht, aber... Ja.
Wir lassen uns jetzt auf jeden Fall noch irgendwas machen von der Anna.
Ich glaube, ein Espresso, oder?
Oder ja. Ich will tatsächlich, wenn du Zeit für mich hast, so ein Filterding, und das würde ich gerne sogar noch abfilmen.
Du bist ja Wahnsinn. Also,
ja?
Das hätte er heute Morgen auch nicht gedacht, als er aufgestanden ist.
Siehst du? Und dann werden wir natürlich ein bisschen bei dir einkaufen, ja, und lassen uns dann nochmal beraten. Und wir können euch nur raten, wirklich hierher zu kommen. Es ist nicht nur schön hier, es ist sympathisch.
Ist sehr schön, ich glaube, es ist ein toller Arbeitsplatz,
und,
oder?
Also, total, wirklich, ja. Also, informativ und vielleicht, ja, du... vielleicht schenken wir uns ja gegenseitig sogar noch so einen Kurs und kommen nochmal hierher. Mhm.
So ein Barista-Kurs, ne?
Ja, wer weiß du? Ich bin ja jetzt zu allem bereit. Was ich ja eigentlich bin.
Ja, du bist ganz, ganz merkwürdig heute.
Aber ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat, was sie hier ausgeschenkt hat. Ja? Da hat sie gesagt, du tu die erstmal unter Drogen setzen und dann sind die Handzahlen. Ja. Anna, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank.
Schön, dass ich dabei sein durfte.
Wie gesagt, wir verlinken euch und wir können mit gutem Gewissen Leute hierher schicken. Ja,
ja, das auf jeden Fall.
Und guckt mal in dem Regal.
Unten links.
Ob ihr euch nach unten links, ob die Anna euch nach unten links oder ihre Kollegen nach unten
links. Ja, man darf ja nicht jeden gleich unten links ranlassen, wahrscheinlich, oder?
Total, ja. Da verschreckt man verschreckt genau. Auch viele erstmal. Ja. Man muss sie da abholen, wo sie gerade sind.
Abholen, das ist das Thema für die, das könnte eigentlich die Überschrift der heutigen Folge sein. Ja. Mal die Leute abholen.
Ja, wir wurden jetzt abgeholt.
Wir wurden abgeholt, ja.
Ja. Ja.
Geschafft.
Alles, was ich wollte. Ja.
Anna, toll. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ja.
Also, und ihr hört uns wieder bei der nächsten Folge.
Wenn es heißt, Help me find good coffee.
Mit Yusha.
Und Oma.
Und heute der Anna.